Das bedeutet eigentlich, das Elektron geht durch beide Spalte gleichzeitig durch.
Ja.
Und wenn ich aber anfange zu messen, durch welchen Spalt geht das Elektron, also sagen wir mal, ich mache an dem einen Spalt einen Detektor hin und gucke, fliegt es da durch, dann gibt es kein Interferenzmuster mehr. Dann verschwindet das Interferenzmuster. Weil dann muss sich das Elektron entscheiden, gehe ich durch Spalt A oder durch Spalt B?
Das ist wirklich ein richtig starkes Schmerzmittel, also wirklich ein Opioid. Und nur deine Vorstellung, dass das jetzt nicht mehr wirkt, führt dazu, dass die Wirkung dieses krassen Medikaments komplett aufgehoben wird.
Das ist krass. Hi, hallo liebes Publikum am Science College Overbach und natürlich auch hallo an alle Wissenschaftsmäuse, die zu Hause zuhören. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zu unserem Live-Podcast Was los Wissenschaft? Tatsächlich unser erster Live-Podcast.
Yes.
Genau. Ich bin Lisa, bei mir ist wie immer Jan. Hi Jan.
Hallo Lisa.
Jan ist, wie schon eben gesagt, Psychologe, ich bin Physikerin und in unserem Podcast quatschten wir über Wissenschaft. Wer hätte es gedacht bei dem Titel? Manchmal machen wir das mit Gästen, heute sind wir zu zweit, aber dafür das erste Mal live vom Brainwaves Podcast Festival.
Ja, herzlich willkommen. Hallo auch von mir. Wir sagen jetzt als erstes mal kurz, nicht wundern, Intro ab.
Was los Wissenschaft? Der Podcast mit Dr. Lisa Ringener und Dr. Jan-Philipp Rudloff.
So, das hat schon mal nicht geklappt mit dem Getränk einschütten, perfekt.
Das Intro ist zu kurz, Jan. Ja.
Ich hatte es irgendwie länger in Erinnerung.
Ich übernehme das.
Ich würde sagen, bevor wir so richtig einsteigen, starten wir kurz mit einer kleinen Vorstellung, weil die allermeisten wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung haben, wer wir sind. Ich bin Jan, das habt ihr schon gehört, ich bin Psychologe, ich komme eigentlich aus der Forschung. Das heißt, ich habe nach dem Psychologiestudium noch ein bisschen in der Wissenschaft, in der Forschung verbracht, habe in Würzburg zu Verschwörungstheorien und Fake News geforscht und promoviert und das während Corona. Das war auf jeden Fall eine wilde Zeit, könnt ihr euch vorstellen. Wenn man sich damit beschäftigt, was gerade live so wie Pilze aus dem Boden sprießt. Und danach, jetzt bin ich nur noch Wissenschaftler im Herzen leider, freue mich aber auch total über das, was ich jetzt mache. Ich bin jetzt Wissenschaftsjournalist, Wissenschaftskommunikator und arbeite als Moderator auf der Bühne und vor der Kamera für Wissenschaftsformate und bin außerdem Autor für verschiedene Wissenschaftsformate, zum Beispiel Quarks, das vielleicht ein paar von euch kennen. Schreibe da Folgen für den Ralf Kaspers, den wir vielleicht auch so von der Sendung mit der Maus kennt oder von Wissen macht A, vielleicht kennen ihr ein paar.
Klar.
Genau, und außerdem für den Podcast Betreutes Fühlen mit Leon Windscheid und Atze Schröder. So viel erstmal von mir.
Ja, sehr schön. Genau, mein Name ist Lisa, ich bin Physikerin, ich habe in Heidelberg Physik studiert und promoviert im Bereich der Atomphysik, also schon nah an der Quantenphysik. Also ich würde mich auch schon als Quantenphysikerin beschreiben. Inzwischen arbeite ich als Wissenschaftskommunikatorin auch an der Universität Heidelberg in so einem drittmittelgeförderten Projekt, wo es tatsächlich nur um Quantenphysik geht. Also da bin ich gemeinsam mit QuantenphysikerInnen dabei, Quantenphysik Leuten beizubringen. Und das ist eigentlich mein Lieblingsthema. Ich bin aber auch noch Dozentin für das Nationalinstitut für Wissenschaftskommunikation. Da haben Jan und ich uns kennengelernt und mache so ein bisschen, sowas wie den Podcast, noch so Science-Pub-Quizzes, also so ein paar Projekte so nebenher. Aber eben, wie schon gesagt, meine große Leidenschaft ist Wissenschaftskommunikation, vor allen Dingen im Bereich Physik oder auch MINT, wie man das nennt. Und 2025 ist ein ganz besonderes Jahr im MINT-Bereich. Und zwar, Jan weiß es schon, ist 2025?
Es ist das Jahr der Quanten.
Es ist das Jahr der Quanten. 100 Jahre Quantenphysik. Wusste das irgendjemand hier im Publikum? Hey, ja. Das wissen Leute. Wahnsinn. 3 Leute wussten es. Super, ja. Wir haben 100 Jahre Quantenphysik dieses Jahr, weil 1925 wichtige Veröffentlichungen, die ersten wichtigen Veröffentlichungen zur Quantenphysik rausgekommen sind. Und deswegen feiern wir dieses Jahr 100 Jahre Quantenphysik. Es ist erst der Anfang, ist übrigens der Untertitel, wie bei so einem schlechten Film, so ein Untertitel. 100 Jahre sind erst der Anfang. Und da haben wir uns natürlich gedacht, müssen wir was mit Quanten machen heute. Und wir machen auch sogar ein Experiment. Das ist jetzt natürlich für euch hier viel spannender als für die Leute, die es jetzt online hören. Aber Jan hat sich bereit erklärt, alles minutiös zu erklären, was passiert.
Ich versuche, möglichst gut zu beschreiben, was wir nachher sehen.
Das kennt man aus dem Physikstudium auch. Das sind dann die Leute, die das Protokoll schreiben müssen. Es gibt die Leute, die das Experiment machen. Das habe meistens ich gemacht. Und mein Physik-Experimentpartner Lorenz hat immer einfach nur mehr aufgeschrieben.
Und ich bin heute Lorenz.
Du bist heute der Lorenz, genau. So, und zwar haben wir dabei... Leute beschreiben das als schönstes Experiment der Quantenphysik. Wir haben nur die klassische Variante von diesem Experiment heute dabei. Klassisch heißt nicht quantenphysikalisch. Aber wir haben ein paar Fotos von dem quantenphysikalischen Experiment. Und zwar ist es das Doppelspaltexperiment. Und ein Doppelspalt kann man sich schon vorstellen, vom Namen her, das ist einfach ein Schlitz. Also das sieht man jetzt nicht so genau. Ich habe hier so ein Dia. Wissen Leute noch, was ein Dia ist im Jahr 2025?
Ein paar vielleicht, wenn ich hier so ins Publikum gucke. So.
Also es ist so eine kleine Halterung, so eine Plastikhalterung. Und da drin befinden sich so kleine, also eigentlich ist alles schwarz, aber es sind so ein paar weiße Schlitze reingemacht. Oder durchsichtig sind die in dem Fall. Und da kann das Licht eben durch. Und Doppelspalt ist, wie der Name schon sagt, sind zwei Spalten, die sehr nah beieinander sind. Es gibt auch Einzelspalten, aber wir haben jetzt in diesem Fall einen Doppelspalt dabei, weil da sieht man das ein bisschen schöner. Jetzt natürlich die Frage, wenn ich jetzt einen Laser in diesen Doppelspalt reinscheine, was sieht man denn dann, meinst du, Jan?
Also, wenn man jetzt einen Laser ohne Doppelspalt auf dieses Papier da schießen würde, dann würde man ja einen Punkt sehen, ne?
Genau. Das kann ich mal kurz machen. Ich schieße mal diesen Laser auf das Papier da vorne.
Also jetzt erstmal ohne Doppelspalt. Wir schießen jetzt einfach nur einen, ich glaube, der ist grün, der Laser. Einen Laser auf ein Stück Papier und überraschenderweise ist da ein Punkt.
Sieht man einen Punkt, ja. Das sieht man ganz gut. Hier auch im Publikum ist das auch noch ein bisschen größer gemacht worden. Ja, jetzt stelle ich den Spalt zwischen den Laser und die Wand. Was sieht man denn dann wohl?
Also man würde jetzt vielleicht denken, dass wenn der Spalt zu schmal ist, dass der Laser komplett durchpasst, dann sieht man halt so einen Punkt, der an den Seiten so ein bisschen abgecuttet ist. Also der irgendwie nicht ganz durchpasst. Das würde man jetzt vielleicht erwarten.
Oh. So, und was sieht man stattdessen? Ja, man sieht es auch hier ganz gut.
Man sieht eine Streuung.
Eine Streuung, ja, das ist schon ein Fachbegriff hier.
Wow,
schon
okay, das wusste ich nicht.
Also eigentlich ist es eine Beugung, das ist also falsch.
Okay.
Genau, also was siehst du?
Also man sieht eine Linie an Punkten, eine horizontale Linie, obwohl der Spalt vertikal war. Und man sieht so in der Mitte so ein paar mehr Punkte enger beieinander und dann so nach rechts und links fadet das so aus.
Genau, also man sieht ein Muster von hellen und dunklen Punkten.
Okay.
Sozusagen. Ja, genau. Ich habe so nochmal einfach erklärt für die Leute, die sich das auch bildlich vorstellen. Würdet ihr das auch hier, würdet ihr dem zustimmen hier im Publikum? Sehr schön. Genau. Spannend ist natürlich, wie Jan schon gesagt hat, dass der Spalt vertikal orientiert ist, aber diese Linie, die man gerade sieht, wo man die hellen und dunklen Punkte sieht, die ist horizontal orientiert. Jetzt natürlich die Frage, was passiert hier? Jan hat gerade schon gesagt, Streuung. Es ist so was Ähnliches. Es ist Interferenz und Beugung. Also an diesem Spalt trifft das Licht auf und es entstehen neue Elementarwellen, nennt man das, also neue Wellen, die dann miteinander interferieren. Dieses Wort hat man vielleicht schon mal gehört. Ein paar Leute nicken. Das kennt man auch so vom von Wasserwellen, also wenn man so zum Beispiel am Strand ist und dann sieht man so, wie so Wellen auf einen zukommen, manchmal ist da vielleicht so ein kleiner Stein, dann sieht man, wie die sich an dem Stein so beugen und dann sieht man vielleicht, dass an einigen Stellen die Welle höher wird, als sie vorher war oder an einigen Stellen auch ganz ausgelöscht wird, diese Welle. Und das nennt man konstruktive Interferenz eben, wenn sich zwei Wellenberge treffen und die aufeinandertreffen, dann addieren die sich und dann wird der Wellenberg doppelt so hoch. Oder eben destruktive Interferenz, wenn sich die Wellen eben so ausstreichen sozusagen. Also wenn ein Wellenberg auf ein Wellental trifft, dann wird die Summe der beiden halt null und dann haben wir kein Wasser mehr, keine Welle mehr oder in dem Fall hier eben einen dunklen Punkt.
Okay.
Genau, also wir haben hier dunkle Punkte da, wo wir destruktive Interferenz haben und wir haben helle Punkte dort, wo wir konstruktive Interferenz haben.
Okay, übrigens, wenn es euch so geht wie mir, Also ich habe überhaupt keine Ahnung von Physik, ne? Wirklich gar keine. Also ich bin genauso unwissend wie ihr. Also ich versuche, die Fragen zu stellen, die ihr vielleicht zwischendrin haben könntet.
Genau, dafür ist Jan zuständig. Und hast du schon, ist es bislang noch klar?
Ich finde es bisher, ja, man kann es gut erkennen, du hast es super erklärt.
Also das zeigt eigentlich, dieses Experiment zeigt, Licht ist eine Welle. Mhm. Ja, also wie Wasser ist Licht eine Welle. Da sind wir uns jetzt alle einig erstmal. Dieses Experiment gibt es schon eine Weile. Es wurde 1801 das erste Mal durchgeführt von Thomas Young. Und diese Größe des Interferenzmusters, nennen wir das, das hängt von verschiedenen Sachen ab. Je kleiner der Abstand der Spalte zueinander ist, desto größer wird dieses Muster. Oder je größer die Wellenlänge ist des Lichts, desto größer wird das Muster auch. Ich kann das auch noch mal mit einem roten Laser zeigen, weil rotes Laserlicht ist eine längere Wellenlänge als grünes Laserlicht. Also rot ist so um die 650 Nanometer, grün ist so um die 520 Nanometer.
Und blau ist noch mal kürzer, oder?
Blau ist noch mal kürzer, ja, weil ultraviolettes Licht ist ja das kürzeste sozusagen, was wir auch dann gerade nicht mehr sehen können. Und dann kommt ja direkt so lila-blau und so.
Genau. Okay.
Also ich mache mal kurz rote. Also sieht genauso aus, nur ein bisschen größer. Aber dann habt ihr es auch noch mal gesehen.
Lisa tauscht jetzt gerade die Laser aus. Es war gerade ein grüner Laser, jetzt kommt ein roter Laser. Und wir sehen jetzt, was sich auf dem Papier abzeichnet. Beziehungsweise ich würde sehen, wenn Lisa sich wieder nach hinten setzen würde.
Entschuldigung. So, jetzt sieht man es da, hoffentlich auf der Kamera auch. Genau. Also gerade hat man mehr Punkte gesehen, da hat man vielleicht so 5, 6 Punkte gesehen im Zentrum. Jetzt sieht man eigentlich nur 3. Und das ist der gleiche Spalt, durch den ich das durchgeschossen habe.
Und das liegt daran, dass rotes Licht eine längere Wellenlänge hat als grünes Licht.
Genau, exakt. So, jetzt haben wir gezeigt, dass Licht eine Welle ist. Aber Licht ist ja auch ein Teilchen. Und jetzt kommen wir in die quantenphysikalische Beschreibung rein. Ich mache mal den Laser aus. Es ist alles ungefährlich hier übrigens. Aber wir sollten ihn trotzdem mal lieber ausmachen.
Ja, mach ihn mal lieber aus.
Also das ist ein ganz klassisches Experiment gewesen, heißt nicht quantenphysikalisch, aber Photonen, also diese Teilchen, Lichtteilchen nennen wir die, können auch Quanten sein. Also es sind auch quantenphysikalische Objekte. Und ein typisches Quantensymptom, das man so kennt, ist ja der Welle-Teilchen-Dualismus. Hat das schon mal jemand gehört?
Ja. Oh, okay, da sind erstaunlich viele Hände.
Vor allen Dingen von SchülerInnen. Es sind viele SchülerInnen hier, die haben das in der Schule wahrscheinlich gemacht. Das kommt nämlich oft vor. Ich glaube, im Abi ist das inzwischen auch Thema. Also das Quanten können gleichzeitig sich wie eine Welle und ein Teilchen verhalten. Das heißt, für Photonen, also für Licht, müsste das auch zutreffen. Und es ist auch so. Und zwar gibt es Experimente, die das zeigen, dass Photonen sich wie Teilchen verhalten. Und das bekannteste Effekt, das bekannteste Experiment ist der Fotoeffekt.
Okay.
Der wurde erstmals eigentlich von Heinrich Hertz beobachtet, schon Ende des 19. Jahrhunderts. Und es war nie ganz klar, was da passiert. Also Photonen treffen auf eine geladene Platte und die Photonen schaffen es, durch ihre Energie Elektronen rauszulösen aus diesem Material. Und dann Funken zu erzeugen zwischen zwei geladenen Platten. Dann gibt es dann so einen wie so einen Funkenüberschlag. Und eigentlich denkt man sich, je mehr Licht ich da jetzt drauf baller auf diese Platte, desto mehr Elektronen fliegen da heraus. Mhm. Mehr Leistung drauf knallen, das heißt, mehr Licht kommt durch. Das war aber nicht so. Nämlich die Frequenz des Lichts war wichtig. Also welche Wellenlänge hat das Licht? Eine kleinere Wellenlänge hat eine höhere Energie. Mhm. Und diese Energie war dann dafür zuständig, die Elektronen rauszuhauen. Das war aber schwierig zu beschreiben, eine Beschreibung zu finden dafür. Und das hat dann tatsächlich Albert Einstein gemacht. 1921 hat er dafür einen Nobelpreis bekommen.
Unser Albert Einstein.
Und es ist nämlich cool, finde ich, weil man denkt immer, Albert Einstein hat für seine Relativitätstheorie E gleich MC Quadrat whatever Nobelpreis bekommen. Ist aber nicht so. Der hat nämlich für den Fotoeffekt den Nobelpreis bekommen. Das ist ein guter Kneipenabend-Fact, finde ich.
Ja, voll, so ein kleiner zum Angeben, kleiner Flex.
Aber das kann man sich auch noch mal in einer alten Podcast-Folge anhören, der Folge 31. Da durfte ich schon mal über Quanten reden, 30 Minuten. Und da habe ich auch über den Fotoeffekt geredet. Aber der zeigt eben, dass Photonen auch Teilchen sein können.
Okay.
Genau. Also Licht, haben wir jetzt schon geklärt, ist Welle und Teilchen. Welle weil Interferenz, ja. Teilchen weil Fotoeffekt.
Dualismus weil beides.
Dualismus weil beides. Jetzt die Frage, Teilchen sind auch Wellen. Das müssen wir jetzt noch zeigen, damit wir ein richtig schönes Quanten, Objekt haben, das Teilchen, also nicht nur Photonen, sondern richtige Teilchen wie zum Beispiel Atome oder Elektronen oder Protonen, dass die sich auch wie Wellen verhalten können. Mhm. Und da ist es tatsächlich 1927 das erste Mal gelungen, von Elektronen eine Beugung zu sehen. Also Beugung ist auch ein Welleninterferenzphänomen sozusagen, das aber bei einem Einzelspalt auch auftritt. Es trifft beim Doppelspalt auch auf, da sieht man es aber nicht so gut. Und das ist eigentlich auch was nur Wellen können. Aber das haben damals 1927 Davison, Germer und Thomson mit Elektronen gezeigt. Also die haben gezeigt, dass Elektronen sich genauso beugen, wie auch Licht sich beugen würde in einer Situation. Also total krass. Und dann war natürlich direkt die Frage, okay, der beliebte Doppelspalt, wo man richtig schön die Interferenzmuster sehen kann, kann man das denn auch mit Teilchen sehen? Also kann ich jetzt irgendwelche Objekte, also nicht nur irgendeinen Lichtstrahl drauf ballern auf das Teil, sondern richtig, also richtige makroskopische Objekte, oder mikroskopische Objekte eher, auf den Doppelspalt schicken und ich bekomme ein Interferenzmuster.
Und das ist ja das, was ich dachte, also als du gesagt hast, du machst das Experiment, dachte ich ja, du machst das.
Ja, heute Morgen hat Jan mich gefragt, ob ich denn heute Elektronen auf einen Doppelspalt schießen würde. Ich habe gesagt, nein.
Weil man dafür irgendwie Plasma bräuchte oder irgendwelches.
Also ich bräuchte irgendeine Elektronenquelle.
Ja, ja. Da seht ihr, wie wenig Ahnung ich von Physik habe.
Aber das ist ja okay, das ist eine faire Frage. Also ich habe leider keine Elektronenquelle dabei, deswegen können wir das Experiment jetzt leider nicht live machen mit den Elektronen. Ihr müsst mir jetzt einfach glauben, dass es geht. Also man hat Elektronen auf den Doppelspalt geschickt und man sieht dabei ein Interferenzmuster. Und 1961 hat das Klaus Jönsson das erste Mal gezeigt. Und es gibt auch ein kleines Foto, das wir auch kurz einblenden könnten. Genau. Und man sieht jetzt vier, also mach du mal lieber. Du bist besser am Erklären.
Ich sehe, also wenn ich mich jetzt drehe, kann ich nicht mehr ins Mikro sprechen.
Ja, du kannst da gucken.
Ah, ja, stimmt. Okay, also wir haben vier Bilder. B, C, D und E. Und auf dem ersten Bild sieht man verstreut einzelne Punkte. Und auf den anderen Bildern sieht es dann immer mehr so aus wie so Balken. Also wir haben so ein Muster an, so Streifen. Ganz viele weiße Punkte, dann so ein Spalt, dann viele weiße Punkte, Spalt und so weiter. Mhm. Habe ich das gut beschrieben?
Ja, super.
Dankeschön.
Also die weißen Punkte, also man sieht einen schwarzen Hintergrund und weiße Punkte drauf. Die weißen Punkte sind Elektronen. Die kann man jetzt natürlich nicht einfach so mit dem Auge sehen wie Laserlicht. Sondern die schickt man eben auf eine Platte, auf die auftreffen. Und wenn die auf die Platte auftreffen, dann gibt es einen kleinen Lichtblitz sozusagen. So kann man sich das vorstellen. Und diesen kleinen Lichtblitz sieht man da. Also was man da sieht auf diesen Pünktchen, das sind wirklich einzelne Elektronen, die auf diesen Schirm drauf auftreffen. Und am Anfang sieht man noch nicht viel. Aber je mehr Elektronen man draufschickt auf diesen Spalt, desto prominenter wird dieses Feature, also diese Ausprägung von den Interferenzstreifen. Also man sieht Interferenzstreifen und das hier ist kein Licht in diesem Bild, sondern man sieht Interferenzstreifen von Elektronen, die auf einen Doppelspalt geschickt werden. Das ist doch cool.
Das ist cool, ja.
Hätte ich jetzt mehr Erstaunen erwartet.
Von mir?
Ja.
Ja, ich habe das Bild vorhin schon kurz gesehen.
Ja, also man nennt es auch Materiewellen, weil jetzt haben wir Materie, also nicht nur Licht. Licht ist ja keine Materie, sondern es ist irgendwas, was kein Gewicht hat, keine Masse hat und einfach nur so rumfliegt. Aber jetzt haben wir Elektronen, also es sind Bausteine von den Atomen, die uns ausmachen. Und die sind Objekte, die eine Masse haben, also Materie sind. Und selbst die haben irgendwie eine Welleneigenschaft. Das ist total spannend.
Es ist total seltsam. Man kann es eigentlich nicht. Also es widerspricht eigentlich allem, was wir vorher so gelernt haben, oder?
Ja, schon. Wie Quantenphysik halt immer so ist.
Ja, genau. Ja, aber es ist trotzdem jedes Mal, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, das ist einfach für mich als jemand, der mit Physik, ich habe Physik in der, glaube ich, 10. abgewählt oder so. Also sobald ich konnte, habe ich es abgewählt. Und für mich ist es einfach so, ich kann nicht weiterdenken. Für mich ist es einfach so, das kann nicht sein. Wie, das ist ja nicht möglich.
Aber es ist ja möglich.
Es ist
ja
möglich, wir sehen es ja hier, dass es möglich ist. Und man muss halt über diesen Punkt hinwegkommen, damit man dann damit irgendwie weiter was veranstalten kann.
Ja.
Aber ich komme damit drauf einfach nicht klar, dass das so ist. Irgendwann wie kann etwas beides sein? Teilchen und Welle. Das finde ich total weird.
Ja.
Ist das die Erstaunung, die du dafür...
Ja, das ist genau das Level an Erstaunung, das ich mir gewünscht habe. Vielen Dank. Ja, und also diese Materiewellen, eigentlich jede Materie hat so eine Welle. Also ich könnte dir jetzt auch eine Wellenlänge geben, die wäre sehr klein bei dir, weil das Problem ist, je größer die Masse und je höher die Geschwindigkeit von einem Objekt ist, desto kleiner wird die Wellenlänge der Materiewelle. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, dass beim Doppelspalt, je größer die Wellenlänge ist, desto größer wird das Muster. Das heißt, eigentlich die meisten Materiewellen haben eine viel zu kleine Wellenlänge, als dass man irgendwie ein Interferenzmuster sehen könnte, weil das wäre so ultra, ultra, ultra klein, das könnte man gar nicht sehen. Deswegen diese Elektronen, die sind natürlich sehr leicht. Elektronen sind super, super leicht. Und diese Elektronen jetzt speziell in solchen Experimenten, die sind auch sehr langsam. Also die kommen nicht in so einem Strahl so piu, 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 piu raus, sondern die kommen halt langsam alle einzeln
auf. Mach mal vor, wie langsam.
Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Okay. Ungefähr. Keine Ahnung.
Aber sehr langsam, sehr langsam auf jeden Fall. Okay.
Mhm. Also sehr spannend. Das wollte ich also ein bisschen erklären und mal zeigen, was so die Quantenphysik eigentlich kann. Was natürlich jetzt noch spannend ist und was jetzt der absolute Durchdrehmoment bei den meisten Leuten ist, ist, dass wenn ich jetzt zwei Spalten habe, gibt es ein Interferenzmuster. Bei einem Spalt gibt es aber kein Interferenzmuster. Mhm. Und wenn jetzt das Elektron...
Genau, jetzt wird es richtig abgefuckt.
Jetzt wird es abgefuckt.
Jetzt wird es wirklich total so.
Wenn ich eine Möglichkeit hätte... rauszufinden, also das passiert auch, wenn einzelne Elektronen durch den Spalt fliegen. Also ich brauche jetzt nicht mehrere Elektronen, die parallel zueinander durch den Doppelspalt fliegen, sondern ein einzelnes Elektron fliegt durch den Spalt und muss sich entscheiden, fliege ich links oder rechts lang und fliegt auf den Schirm. Und das passiert immer und immer wieder. Und es gibt dann Interferenzmuster. Das bedeutet eigentlich, das Elektron geht durch beide Spalte gleichzeitig durch.
Ja.
Und wenn ich aber anfange zu messen, durch welchen Spalt geht das Elektron, also sagen wir mal, ich mache an dem einen Spalt einen Detektor hin und gucke, fliegt es da durch, dann gibt es kein Interferenzmuster mehr. Dann verschwindet das Interferenzmuster. Weil dann muss sich das Elektron entscheiden, gehe ich durch Spalt A oder durch Spalt B? Und dadurch verliert das Elektron seine Quanteneigenschaft, also diesen Welle-Teilchen-Dualismus verliert dieses Elektron. Und die Quanteneigenschaft geht verloren und dadurch geht auch das Interferenzmuster verloren. Und ich bekomme einfach nur irgendwelche Punkte, irgendwelche Spaltpunktabbildungen.
Das ist schon daneben irgendwie. Also das ist wirklich so, ein einzelnes Elektron fliegt durch beide Spalte.
Ja.
Aber nur, solange ich es nicht beobachte.
Das ist korrekt.
Sobald ich es beobachte, fliegt es durch einen.
Ja.
Entscheidet sich, in Anführungsstrichen, ja. Weil es natürlich kein Bewusstsein hat und sagt, heute gehe ich dadurch. Aber so, es ist auf jeden Fall, das ist so komisch. Hier ist es auch jedes Mal wieder, wenn du mir das erzählst, denke ich so, hä?
Ja, also mathematisch, also man nennt das die Kopenhagener Deutung, das war damals natürlich auch total, vor 100 Jahren, als das alles rauskam, war das natürlich auch total der Moment so, boah, Wahnsinn. Niels Bohr war unter anderem da ganz viel involviert und der war in Kopenhagen, der ist Däne und deswegen Kopenhagener Deutung. Also dieses Zufallselement ist ganz wichtig in der Quantenphysik, dass es eben nicht entschieden werden muss, durch welchen Spalt geht das Elektron, sondern es ist zufällig, es muss zufällig sein,
ja.
Weil sonst sind diese Quanteneigenschaften weg. Ja, so kann man sich es vielleicht vorstellen. Aber ja, ich.
Es ist so seltsam.
Es ist seltsam, aber deswegen können ja auch Leute Quantenphysik einfach für ihre eigene Agenda benutzen und dann irgendwas erzählen und sagen, ha, toll, Quantenphysik, damit kann ich reich werden.
Es ist ja so, jetzt kommen wir nämlich wir versuchen ein Thema zu finden, was Physik und Psychologie irgendwie miteinander verbindet.
Physik.
Oder scheinbar verbindet, das ist ganz wichtig zu sagen. Und es gibt Leute, die spinnen diese Idee so ein bisschen weiter. Die sagen, na gut, also Teilchen verändern ihr Verhalten, wenn ich sie beobachte. Also durch meine Aufmerksamkeit. Das heißt doch, dass wir die Realität durch unsere Aufmerksamkeit beeinflussen. Können wir dann nicht mit Hilfe unserer Aufmerksamkeit, mit Hilfe unserer Gedanken die Realität beeinflussen? Also das Universum reagiert quasi auf meine Gedanken. Ja? Ich weiß nicht, ob du schon mal solche Videos gesehen hast. Wir haben es gerade gesehen, wir haben es in der Anmoderation schon kurz gehört. Oder vielleicht Frage auch ans Publikum. Es gibt so auf Social Media diese Videos, in denen Leute sagen, du kannst deine Träume verwirklichen, wenn du sie dir nur konkret genug vorstellst. Also musst du dir nur gut genug ausmalen und dir das immer wieder ganz konkret vorstellen, dein Traumhaus, deinen Traumjob, was auch immer. Und dann wird es wahr, weil deine Gedanken die Realität beeinflussen und du ziehst sozusagen das, was du dir vorgestellt hast, wie magisch an. Hat jemand schon mal sowas, die sagen das selten so konkret, also sie sagen selten, deine Gedanken werden dann, die ziehen dann so die Realität an, aber sie sagen es, durch die Vorstellung allein schon beeinflusst du, was wahr ist. Also die Leute, die sich auf was Positives konzentrieren, die an positive Dinge denken, die ziehen Positives an und die, die an Negatives denken, an schlimme Dinge, die ziehen Negatives an. Hat jemand schon mal so in die Richtung irgendwas gehört? Schon gesehen? Gut, das oder schlecht Leute. Eigentlich, weil das sollte eigentlich nicht so die Runde machen.
gibt's soll ja unser TikTok? Geheimnis bleiben, dass das funktioniert.
Genau. Wir wollten das hier groß vermarkten. Also auf Instagram und TikTok gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel von diesem Content. Und diese Leute nennen sich dann manchmal so Manifestationscoaches, hat man vielleicht auch schon mal so gehört. Und ja, wir wollen uns jetzt mal so ein bisschen wissenschaftlich damit auseinandersetzen, was da dran ist. Es wird sich dann häufig auf die Quantenphysik berufen und auf das Gesetz der Anziehung, also das, was ich mir vorstelle, ziehe ich an. Wenn ich mir Positives vorstelle, ziehe ich Positives an. Wenn ich mir Negatives vorstelle, ziehe ich Negatives an. Dabei wollen wir uns mal kurz beschäftigen. Aber auch
ich bin
nur
so gespannt. Ich verstehe gar nicht, wie Quantenphysik damit zu tun hat. Wirklich,
es ist mir ein Rätsel. Ich glaube, das war's schon.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, mein Job hier ist dann. Sorry.
Ich glaube, das ist wie bei Verschwörungstheorien auch. Du nimmst dir wirklich so einen ganz kleinen Fitzel, der wahr ist.
Ja.
Und du spinnst daraus eine völlig andere, viel zu große, viel zu schwarz-weiß gemachte Erzählung. Also dieses Gesetz der Anziehung, das können wir auf jeden Fall direkt einmal kurz abräumen. Das ist absoluter Bullshit. Da gibt es überhaupt keine Studien zu, nichts, was das irgendwie belegen könnte, dass meine Gedanken allein, ohne dass ich irgendwas tue, äußere Ereignisse in irgendeiner Form anziehen. Und das ist ja eigentlich auch eine ziemlich gefährliche Idee, weil ich meine, spinn die mal weiter. Wenn du sagst, das, was du dir vorstellst, das, was du denkst, das ziehst du auch an, dann kann ich das ja auch ins Negative drehen und sagen, naja, Leute, die irgendwie denen was Schlimmes passiert, die einen Unfall hatten und so weiter, die sind ja im Prinzip selbst schuld, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wussten, aber sie haben sich das ja vorher so herbeigedacht. Und es ist ja auch so ein bisschen schon in unserem Alltag verbreitet, dass man irgendwie so sagt, du musst positiv denken. Und wir auch mal so ein bisschen, oder viele Leute so ein bisschen abergläubisch sind und so glauben, wenn ich mir das jetzt zu lange vorstelle, dann wird das wahr. Also Gesetze Anziehung können wir jetzt erstmal kurz abräumen. Das ist wirklich absoluter Quatsch und im Zweifel auch wirklich gefährlich, weil diese Leute sagen das wirklich. Es gibt Videos, in denen sagen Leute wirklich, wenn du einen Unfall erlebt hast, dann tut es mir leid, dass ich sagen muss, aber du hast diesen Unfall durch deine eigenen Gedanken herbeigeführt.
Okay.
Ja. Wie gesagt, also es gibt dieses Fünkchen Wahrheit. Ne? Also ich meine, bei Verschwörungstheorien ist das auch so. Natürlich gibt es irgendwie Intrigen auf der Welt. Also Verschwörungstheorien muss man vielleicht ganz kurz einmal definieren. Verschwörungstheorien ist was anderes als Fake News. Fake News sind einfach falsche Nachrichten, wie der Name schon sagt. Verschwörungstheorien müssen nicht falsch sein. Manchmal sind sie wahr. Es gibt ganz seltene Fälle, da sind sie wahr. Aber in den allermeisten Fällen findet man halt nie genug Belege, um irgendwie zu sagen, es ist was dran. Aber Verschwörungstheorien sind im Prinzip so eine große Intrige von irgendwelchen dunklen Verschwörern, die zu ihrem eigenen Wohl und gegen das Wohl der Gesellschaft handeln, im Verborgenen. So, das ist so die Grunddefinition.
Und also natürlich, die da oben.
Die da oben, genau.
Ja, okay. Ja.
Und natürlich gibt es Intrigen in der Politik und natürlich gibt es auch Interessenskonflikte, zum Beispiel in der Wissenschaft. Und es gibt auch Lobbyarbeit in der Politik. Aber das bedeutet halt nicht im Umkehrschluss, dass die Welt deswegen eine einzige große Verschwörung ist, und dass die alle unter einer Decke stehen und dass es stecken und dass es im Hintergrund so eine globale Elite gibt, die das alles steuert. Das ist halt so, die Idee, die man daraus macht, hat so einen Funken Wahrheit, aber wir spinnen sie viel, viel zu weit. Und so ein bisschen so ist das dabei beim Manifestieren.
So neben die Quantenphysik und das Beobachtungsprinzip, also das.
Ja, du nimmst ja halt irgendwas, um so dir die Legitimation von Wissenschaft zu geben.
Ja.
Das ist Quantenphysik.
Ja, so. Das reicht meistens, weil Quantenphysik reicht ja meistens einfach nur zu sagen, es ist Quantenphysik, dann werden keine weiteren Fragen mehr gestellt.
Genau, die Leute einfach es nicht checken.
Okay, ja.
Aber ich meine, das ist ja wie bei Verschwörungstheorien auch, wir sehen zig Filme, ne? Da geht es um die große Weltverschwörung. Das ist ein interessanter Gedanke und beim Manifestieren ist es natürlich auch so, dass es zig Leute gibt, die sagen, ja, bei mir hat das ja funktioniert. Ich habe mir ja meinen Traumjob super lange einfach so vorgestellt, habe mich da so reingedacht und dann irgendwann hatte ich ihn. Und dann muss man halt nachfragen, ja gut, aber einfach so oder hast du irgendwas dafür getan? Und dann sagen die Leute, ja, ja gut, ich habe dann Bewerbungen geschrieben, ich habe mich da vorbereitet, ich habe darauf hingearbeitet, ja. Und dann ist es halt auch nicht mehr so krass. Weil dann ist es halt eine total etablierte Methode. So, das ist die Methode nennt man mentales Kontrastieren und Implementations Intentions.
Ah, also okay. Weil das ist,
ich habe jetzt teilweise Deutsch, teilweise Englisch, aber Mental Contrasting und Implementation Intentions.
Weil wir haben gerade auch schon drüber gesprochen und ich war auch so, ja okay, manifestieren ist natürlich Quatsch und so, aber irgendwie man hat das ja auch schon mal gemacht, so dass man sich sowas irgendwie vorstellt und dann schreibt man sich das irgendwie vielleicht auch auf. Ich weiß nicht, ob das immer beim Manifestieren aufschreiben muss. Aber
ich glaube, es gibt verschiedene Techniken.
Okay, es gibt verschiedene Techniken. Aber wenn man es so aufschreibt, dann habe ich schon so das Gefühl, man kann sich dann viel besser vorstellen, dass so, was muss ich dafür machen, dass das passiert und so.
Ja, genau. Aber da sind wir halt auch schon bei viel mehr als, meine Gedanken ziehen das an. Dann sind wir halt bei, gut. Mein Ziel ist es, ich möchte gerne irgendwann eine Wissenschaftssendung moderieren. So, was fehlt mir bis dahin? Was muss ich machen? Was sind die Hindernisse bis dahin?
Ja.
Wie kann ich das erreichen?
Ja.
Dann überlege ich mir, wie ich dieses Ziel erreichen kann. Das wäre jetzt dieses Mental Contrasting. Also du überlegst dir, was dein Ziel ist und dann den Kontrast zu deinem momentanen Zustand.
Mhm. Ja.
Da würdest du jetzt auch sagen, ja, wow. Das ist halt so, also das ist halt so eine.
Das ist keine Magie, das
ist halt einfach
Plan,
eine. Ja.
Sein Leben.
Das machen auch viele Leute intuitiv auch schon so.
Ja.
Und dann gibt es noch diese Implementation Intentions. Das ist so ein Prinzip, dass man. Wenn man sich jetzt ein neues Ziel steckt, ist es ja manchmal schwer, darauf hinzuarbeiten, weil man dann irgendwie doch im Alltag nicht dazu kommt und so weiter. Und dann überlegt man sich halt, an was koppel ich das, was ich machen will. Also zum Beispiel. Wüsste ich jetzt, okay, wenn ich jetzt eine Wissenschaftssendung moderieren will, dann muss ich noch ein bisschen bekannter werden, dann mache ich vielleicht noch mehr Social Media. Wann mache ich das? Jedes Mal, wenn ich gefrühstückt habe, mache ich danach ein Instagram-Video. Also meine Intention koppel ich an ein äußeres Ereignis sozusagen. Oder immer, wenn ich nach Hause komme, dann bringe ich als erstes mal den Müll runter. Das ist auch schon alles. Und das ist halt ein einfacher Trick, damit man sich nicht so vornimmt, okay, diese Woche will ich dreimal joggen gehen. Sondern, dass man sagt, okay, jedes Mal, wenn ich von der Uni oder von der Arbeit nach Hause komme, mache ich das und das. Das macht es einfach konkreter, es fällt uns dadurch leichter, das dann wirklich durchzuziehen.
Ah, okay.
That's it. So, das war's. Das ist schon was sehr anderes
als manifestieren. Als manifestieren. Aber das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also ich meine, wahrscheinlich macht man das intuitiv irgendwie, aber...
Nein, also es ist ja auch eine gute Methode. Also es ist ja auch eine gute Methode. Ich will ja gar nicht jetzt sagen, dass es irgendwie total offensichtlich ist. Es ist auch gut, dass man sich so ganz konkret zu überlegen, wie das so funktioniert. Es macht mich nur so, ich gehe da so drüber weg, weil ich halt so denke, ja, das ist halt eine gut untersuchte Methode und hat halt nichts mehr damit zu tun, was ihr da behauptet.
Ja.
Das ist halt viel mehr.
Ja.
Aber man muss es halt auseinanderhalten können, damit man nicht auf die Idee kommt, ja, dass das Manifestieren, dass das funktioniert. Naja, gut. Also. Jetzt ist es ja trotzdem so, wir haben ja gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich weiß nicht, bist du eine Abergläubische?
Abergläubisch?
Abergläubisch? Sag mal, was würde der Handzeichen, wer sagt abergläubisch? Und jetzt Handzeichen abergläubig?
Nee.
Ah, okay, abergläubisch.
Oder ein entschiedenes Handzeichen, nein.
Ist es so, dass du manchmal das Gefühl hast, deine Gedanken beeinflussen die Realität?
Nee.
Sei ehrlich.
Manchmal. Nee, also ich habe so ein Journal, es gibt so ein Ding, das heißt 5-Minute-Journal. Also das 5-Minuten-Tagebuch. Und da schreibt man so Sachen rein, wie zum Beispiel, also es ist ein bisschen so Hippie-Quatsch natürlich. und ich mache auch jedes Mal innerlich so ein Augenrollen morgens, wenn ich das reinschreibe. Mache ich auch so alle 5 Tage mal. Aber da schreibt man zum Beispiel rein, was würde den Tag heute toll machen? Und das ist dann natürlich so ein bisschen cringe, sowas da hinzuschreiben.
Ja.
Aber es hilft wirklich, wenn ich da hinschreibe, heute hole ich mir einen geilen Kaffee. Und ob ich mir jetzt einen geilen Kaffee hole oder nicht, allein, dass ich morgens reingeschrieben habe, ich hole mir heute einen geilen Kaffee, bin ich den ganzen Tag gut gelaunt.
Aber das würde ich gar nicht unbedingt als
abergläubisch. Nee, aber du meinst,
ob ich dann
so Zeug dran. Okay.
Also es ist irgendwie
abergläubisch finde ich, glaube ich, nicht.
Ja. Und ist das so, bist du so eine Homöopathie-Maus?
Nee, ich bin bei den Grünen ausgetreten.
Also Homöopathie ist ja die Idee, dass, also Medikamente, die keinen tatsächlichen Wirkstoff haben, aber ja.
Nee, gar nicht.
Ich habe dir früher schon, ich habe schon Globuli bekommen.
Ja, aber
es hat auch bei mir immer funktioniert.
Deine Eltern sind auch so Bildungsbürger, Ernährungswissenschaftler in Ding. In solchen Milieus stelle ich mir das auch eher vor.
Mama, Papa, es tut mir leid, dass Lisa das sagt. worauf ich eigentlich hinaus wollte, so bei Homöopathie ist ja dieser, kennst du den Placebo-Effekt? Placebo-Effekt kennt man wahrscheinlich, ne? Also etwas hat eine Wirkung, also ich nehme irgendwie ein Medikament und da ist kein Wirkstoff drin, aber trotzdem funktioniert das. Placebo-Effekt gibt es bei sehr, sehr vielen Dingen und der ist auch total... Es ist kein kleiner Effekt, ne? Deswegen manchmal sagen Leute so, ja, aber Placebo-Effekt ist ja ein total großer Effekt. Ja, kann ein großer Effekt sein, man muss nur trotzdem unterscheiden, liegt es jetzt am Placebo-Effekt, also an dem, was ich erwarte von dem Medikament, oder liegt es tatsächlich am Wirkstoff, der drin ist. Schon einfach eine Unterscheidung.
Ja.
So. Und bei vielen Krankheiten ist es natürlich auch so, dass man nicht will, dass Leute einfach denken, naja, Placebo ist ja auch, wirkt ja auch. Kann ja auch machen, statt Schulmedizin.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, dass beim Placebo-Effekt ja unsere Erwartungshaltung was mit unserem Körper macht. Also unsere Gedanken beeinflussen, wie es unserem Körper geht.
Also ist es vielleicht sowas wie manifestieren?
Na, dann kommen wir jetzt gleich drauf zurück, okay. Auf jeden Fall. Ich habe noch wir haben auf jeden Fall, glaube ich, noch genug Zeit für die Studie. Eine kleine Studie mitgebracht, ich finde die sehr, sehr krass. Hast du schon mal Placebo-Effekt haben wir jetzt abgefrühstückt, aber hast du schon mal vom Nocebo-Effekt gehört?
Nocebo?
Ja?
Nee.
Kannst du dir vorstellen, was es ist?
Das Gegenteil
vom Placebo-Effekt. Der böse Zwilling sozusagen. Oh. Also im Prinzip, du nimmst ein Medikament, das hat keinen Wirkstoff und du erwartest, dass es irgendwas Negatives bewirkt und es bewirkt es dann auch. Also dir geht es dann zum Beispiel schlechter. Kann man vielleicht manchmal bei Nebenwirkungen oder so erleben, dass sobald man sich mit den Nebenwirkungen beschäftigt, hat man sie dann auf einmal alle. So, das wär so ein Nocebo-Effekt. Und da gibt es wirklich eine richtig krasse Studie. Also das ist jetzt nicht gespielt. Ich finde diese Studie jedes Mal wieder, wenn ich sie mir kurz durchlese und irgendwie so mir das vor Augen führe, finde ich die wirklich krass. Also da hat man gesunde Versuchspersonen, denen hat man Schmerzen zugefügt. Das macht man manchmal in Studien leider. Aber den hat
die Leute
man so,
kriegen aber auch Geld dafür.
Die kriegen also bei uns in der Psychologie kriegt man selten Geld.
Oh.
Meistens kriegt man nur Versuchspersonenstunden, dann machen da so Studis mit und für die ist das Teil der Studienleistung. Auf jeden Fall Schmerzen zugefügt und zwar so Hitzeschmerzen. Also irgendwie die so ein bisschen
Hand auf eine Herdplatte fassen.
Genau, auf eine Herdplatte. Nicht so krass, dass es wirklich langfristig irgendwie schadet, aber halt Schmerzen so.
Ja.
Und dann hat man denen ein Medikament gegeben, ein richtig starkes Schmerzmittel, und zwar Remifentanil. Das ist ein Opioid. Opioide sind starke Schmerzmittel. Und dann hat man nur die Erwartungshaltung der Leute manipuliert. Am Anfang haben die ganze Zeit Schmerzen zugefügt bekommen und haben noch gar nicht gewusst, dass sie das Schmerzmittel bekommen. Dann im Laufe des Experiments hat man gesagt, so, und jetzt kommt das Schmerzmittel. Und dann am Ende hat man gesagt, wir setzen jetzt mal das Schmerzmittel ab, um zu gucken, ob sie dann wieder mehr Schmerzen haben. Und die Leute haben permanent immer so gesagt, jetzt gerade habe ich so und so viel Schmerzen, jetzt habe ich so und so viel Schmerzen. Und man hat auch einen Gehirnscan gemacht, also man hat auch eine FMRT gemacht, konnte dann so gucken, was im Gehirn passiert. Und jetzt kommt erstmal das vielleicht nicht so Überraschende, wenn Leute erwarten, dass jetzt ihr Schmerz gelindert wird, dann, der wird auch vorher schon, wenn sie noch gar nicht wissen, dass es so ist, kann man schon in der Studie sehen, okay, passiert aber was. Der Schmerz lässt ein bisschen nach.
Ja.
Wenn die jetzt auch noch denken, oh, jetzt krass, jetzt kommt das Schmerzmittel, dann wirkt das Medikament noch stärker, Placebo-Effekt.
Ja, also Placebo-Effekt plus
plus die Wirkung des Medikaments. Genau, echter Effekt plus Placebo-Effekt. Oder ja, Wirkstoff plus Placebo.
Ja.
Und wenn man denen dann jetzt sagt, so, und jetzt stellen wir mal das Medikament ab und gucken mal, ob die Schmerzen wiederkommen, aber es läuft eigentlich weiter, permanent läuft das mit demselben Spiegel weiter, dann nehmen die Schmerzen wieder zu, und zwar so sehr, dass sie die Wirkung des Medikaments komplett aufheben. Das wirkt einfach nicht mehr, weil die Leute glauben, jetzt habe ich wieder Schmerzen.
Ah, okay.
Das finde ich schon krass. Das ist wirklich ein richtig starkes Schmerzmittel, also wirklich ein Opioid.
Ja.
Und nur deine Vorstellung, dass das jetzt nicht mehr wirkt, führt dazu, dass die Wirkung dieses krassen Medikaments komplett aufgehoben wird.
Das ist krass.
Das ist krass.
Ich denke, frag mich dann immer, haben Leute denn wirklich Schmerzen oder denken sie nur, sie haben Schmerzen? Aber
das ist ja kein Unterschied. Man kann auch die Gehirnaktivität dabei tracken und sehen, es ist tatsächlich so, dass auch im Gehirn das sich entsprechend ändert.
Das ist crazy.
Das ist wirklich, ich finde das jedes Mal wieder crazy. So, und jetzt könnte man ja sagen, gut, das ist ja doch so. Meine Gedanken beeinflussen ja die Realität, wie ich mich fühle.
Ja.
Oder? Könnte man ja jetzt sagen.
Also das Experiment scheint das ja zu zeigen.
Ja. Aber es gibt ja einen Riesenunterschied. Was ist der Riesenunterschied?
Dass man ein Medikament nimmt?
Der Riesenunterschied ist einfach, dass es geht um meinen eigenen Körper. Es geht um meine inneren Zustände. Es geht nicht um die äußere Realität.
So wie ich mit meinem Kaffee am Morgen.
Genau. Es geht, natürlich kannst du durch deine Gedanken, dein Wohlbefinden beeinflussen.
Ja.
Das kennt auch jeder, der ein bisschen hypochondrisch ist. Dass wenn man Angst vor Krankheiten hat, dass man dann oft irgendwelche Symptome hat, die man dann eigentlich gar nicht nachweisen kann.
Und ja. So.
Natürlich beeinflusst das, was wir denken, unseren Körper.
Aber
im
nicht,
positiven und im negativen Sinne.
Aber nicht, ob du einen Job bekommst.
Aber halt nicht die äußere Realität. Ich meine, wie soll das denn funktionieren? Es gibt ja laut diesen Coaches, kann man alles manifestieren. Also ich kann mir auch, wenn ich einen Parkplatz suche, einen Parkplatz manifestieren, wenn ich mir den nur gut genug vorstelle. Jetzt müssen wir uns nur mal zwei Leute vorstellen, die gleichzeitig einen Parkplatz suchen. Dann geht es wirklich darum, wer sich das besser vorstellen kann oder was. Also wie in der Praxis, wie soll das funktionieren?
Ja.
Das ist wirklich
verrückt.
Ach, das macht mich so sauer. Das ist so ein Bullshit. Gut. Okay.
Gut, Jan, bevor du dich jetzt weiter aufregst.
Ja, wir fassen es einmal ganz kurz zusammen.
Ja.
Also dieses, auch wenn sich da auf Quantenphysik berufen wird, ist Quatsch.
Ich verstehe immer noch nicht, wie sich darauf
in Anführungszeichen berufen. Weil du Quantenphysik auch wirklich verstehst.
Ja, okay.
So. Und für andere ist es halt so schwer zugänglich. Die denken dann, naja, das, was man so auf kleinster Ebene, auf so Teilchenebene beobachten kann, alles besteht doch irgendwie aus Teilchen.
Aber
das muss doch dann im Großen und Ganzen auch so sein.
Ein Parkplatz ist halt kein quantenphysikalisches Objekt.
Das stimmt.
Das ist der kleine, aber feine Unterschied.
Sehr gut. Genau, also Manifestation ist wirklich pseudowissenschaftlicher Bullshit. Ich muss es nochmal sagen.
Gut. Ich glaube, du hast es jetzt oft genug gesagt.
Der Kern des Ganzen, es gibt tatsächlich einen wissenschaftlichen Begriff für sowas.
Mhm.
Und das ist wirklich
Bullshit.
Das ist, glaube ich, pseudotiefgründiger Bullshit oder so ist der wissenschaftliche Begriff. Naja, also Manifestation ist Quatsch. Kern des Ganzen ist, wir können unser Erleben durch unsere Gedanken beeinflussen. Wer hätte das gedacht? Und das funktioniert natürlich nicht im Äußeren. Nicht direkt, sondern nur, wenn ich dann auch entsprechende Handlungen vornehme.
Ja.
Man merkt mir an, dass mir das, kriege ich wirklich Puls. Also ich.
Ich merk's.
Ja.
Ja, deine Begeisterung, also deine Abneigung gegen Manifestation und meine Begeisterung für Quanten. Das ist doch jetzt schön.
Das ist eine
leidenschaftliche Folge.
Das ist oft so bei Folgen, dass ich das Gefühl habe, du hast so eine positive Leidenschaft und ich habe so eine negative Leidenschaft für irgendwas.
Ja, ich bin, glaube ich, positiv. Einfach.
Aber ich bin ja auch jetzt nicht, ich bin jetzt kein pessimistischer.
Kein negativer Mensch.
Nee, eigentlich nicht.
Nee, das stimmt.
Ich reg mich nur, glaube ich, schneller auf.
Ja.
Ja.
Ich schreck mich schnell auf.
Ja. Mein Blutdruck ist tatsächlich okay. Ich habe ihn neulich mal testen lassen. Ist,
sehr schön.
Ist okay.
Sehr schön. Alle, die sich Sorgen machen.
Genau. Wir kommen so langsam zum Schluss, damit wir auch noch ein paar Fragen haben. Wir wollen euch auf jeden Fall einmal kurz vielen, vielen Dank sagen fürs Zuhören und ihr dürft auch klatschen. Einmal klatschen. Eigentlich hatten wir es ja angekündigt, dass wir es nicht machen sollen, aber wir brauchen das. Euch auch, die das im Nachhinein hören, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, uns häufiger zu hören, abonniert gerne unseren Podcast Was los Wissenschaft, um keine Folge mehr zu verpassen. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch eine Sternebewertung geben, das ist ganz easy. Viele Leute wissen gar nicht, dass das geht. Uns hilft das total, es pusht den Algorithmus und wir freuen uns natürlich auch sehr drüber. Ihr könnt auch gerne auf Social Media vorbeischauen, auf dem Kanal von unserem Podcast oder auf den Kanälen von uns beiden. Auch da würden wir uns sehr freuen. All das findet ihr in der Beschreibung. Und ganz zum Schluss, wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback da lassen wollt, dann schreibt uns gerne in den Kommentaren. Tschüssi.
Ciao, Dankeschön.